1300 Menschen sind dieses Jahr bei der islamischen Pilgerreise nach Mekka wegen Hitze gestorben. Und mehr als die Hälfte der Menschheit litt im Juni unter extremer Hitze. Das zeigt eine Untersuchung. Die Klimakrise wird zur massiven Gesundheitsgefahr. Es gibt aber Wege, das Leben für viele Menschen sicherer zu machen. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Katharina Schubkowski und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz, ebenfalls von der TAZ. Hi Susanne.
Hallo, das ist die Folge vom 5. Juli und wir sprechen hier wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind heute ein Gerichtsprozess gegen KlimaaktivistInnen, bei dem es um Zahlungen von jeweils 250.000 Euro gehen könnte. Eine Studie über extreme Hitze im Juni auf der ganzen Welt, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung betroffen hat. Und zum Schluss geht es noch um Berechnungen, nach denen der geplante Ausbau der Autobahnen in Deutschland viel teurer ist als bisher gedacht.
Am Dienstag standen zwei KlimaaktivistInnen vor Gericht, und zwar in einem ganz interessanten Fall. Es werden ja häufig KlimaaktivistInnen angeklagt und nicht immer berichten wir das hier, aber der vorliegende Fall sticht doch hervor, vor allem aus zwei Gründen. Erstens ist die Forderung, um die es geht, extrem hoch, also es geht wie gesagt um 250.000 Euro Zahlung pro Person. Und zweitens ist die Kategorie solcher Klagen eine besondere. Vielleicht habt ihr in diesem Zusammenhang schon mal von SLAP gehört. Das ist eine Abkürzung und steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Aber wir ordnen mal den Fall. Wer ist da überhaupt angeklagt und wegen was?
Genau, also vor dem Landgericht Cottbus sind zwei AktivistInnen von Ende Gelände angeklagt. Und die Klägerin ist die Lausitz Energie AG, kurz LEAG. Die betreibt Kohletagebaue in der Lausitz. Und die LEAG wirft diesen beiden vor, am 4.2.2019, also schon eine ganze Weile her, in den Kohlegruben Welzow Süd und Jentschwalde Bagger besetzt zu haben. Und das streiten die auch gar nicht ab. Also sie waren Teil einer Gruppe von insgesamt 23 Menschen, die an dem Tag dort Bagger besetzt haben. Und es gab auch schon einen Strafprozess deswegen. Da wurden drei Personen zunächst zu 2 Monaten Haft wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Im Berufungsverfahren kassierte die nächste Instanz das Urteil dann aber und stellte das Verfahren gegen die Zahlung von jeweils 750 Euro ein.
Und dieses Verfahren, um das es jetzt geht, das ist die Zivilklage. Also man kann ja unabhängig von einem Strafprozess noch einen Zivilprozess anstrengen und zum Beispiel auf Schadenersatz klagen. Sowas ist in einem Strafverfahren nicht möglich. In diesem Fall hier ging es der LEAG jetzt darum, eine Unterlassungserklärung zu erwirken. Also die AktivistInnen sollten unterschreiben, dass sie die Betriebsflächen der Lausitz Energie Bergbau AG und der Lausitz Energie Kraftwerke AG niemals wieder betreten. Und falls sie es doch täten, müssten sie dann eben die jeweils 250.000 Euro Strafe dafür zahlen. Die Angeklagten hatten sogar schon eine ähnliche Erklärung abgegeben. Sie haben schon eine Unterlassungserklärung für die Betriebsflächen der Lausitz Energie Bergbau AG unterschrieben, wollten aber eben nicht auch noch für die Lausitz Energie Kraftwerke AG unterschreiben, weil sie sagen, diese Flächen hatten mit der Aktion ja gar nichts zu tun. Die sind 11 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem wir waren. Warum sollten wir das unterschreiben? Und die Streitparteien konnten sich an dem Verhandlungstag in dieser Woche jetzt auch nicht einigen. Der Prozess wird also fortgesetzt. Am 19. September geht's weiter und dann ist auch ein Urteil zu erwarten.
Ja, und die Tatsache, dass das Unternehmen fordert, die AktivistInnen, die sollen auch gegen Strafe zusichern, diese Flächen der Kraftwerk AG nicht zu betreten. Die zeigen, also so argumentieren die AktivistInnen, dass es sich hier um eine Slap handele, also um eine rechtsmissbräuchliche Form der Klage, die den Zweck hat, öffentliche Kritik einzudämmen oder KritikerInnen einzuschüchtern. Sie argumentieren, dass demokratischer Protest dadurch eine sehr, sehr hohe Summe von vornherein unterbunden werden soll.
Die EU hat jedenfalls im März Richtlinien gegen Slaps verabschiedet, also gegen diese Einschüchterungsklagen mit dem Zweck, jemanden vom Diskurs auszuschließen. Der EU geht es darum, JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen und so weiter besser vor ihren GegnerInnen zu schützen. Deshalb ist es jetzt seit März einfacher und schneller möglich, solche Einschüchterungsklagen zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich unbegründet sind. Und es ist auch einfacher, Entschädigungen oder finanzielle Hilfe zu bekommen, wenn man von sowas betroffen ist. Reporter ohne Grenzen sagt zum Beispiel, diese EU-Richtlinie ist ein Meilenstein zum Schutz von JournalistInnen, aber andererseits auch eigentlich nur der Minimalstandard. Also die einzelnen Länder sollten jetzt die Richtlinie in noch ambitionierteres nationales Recht umsetzen.
Nochmal zurück zu dem Fall dieser AktivistInnen in der Lausitz. Also die NGO Green Legal Impact hat jetzt dazu auch eine Beschwerde beim UN-Sonderberichterstatter für UmweltschützerInnen eingereicht. Denn sie sagen, solche Klagen haben eben einen massiven Abschreckungseffekt auf die Ausübung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und damit sind sie eins von vielen Mitteln, das eingesetzt wird, um die Handlungsspielräume der Klimabewegung zunehmend zu beschneiden. Und Green Legal Impact sagt, hier in dem Fall ist der missbräuchliche Zweck, den das Kohleunternehmen verfolgt, eindeutig. Einerseits durch diesen absurd hohen Streitwert, also durch die hohe Strafe, und andererseits, weil die AktivistInnen die Unterlassungserklärung für die Betriebsflächen, auf denen sie waren, ja schon unterschrieben haben. Und da jetzt noch dieses Betriebsgelände der Kraftwerke hinzuzuziehen, das in noch einiger Entfernung liegt, das erschließt sich halt überhaupt gar nicht, sondern diene offenbar nur dem Zweck, die AktivistInnen einzuschüchtern.
Was bedeutet jetzt aber die Beschwerde beim UN-Sonderberichterstatter? Also die könnte die Konsequenz haben, wenn der Berichterstatter, der heißt übrigens Michel Forst, den Verdacht einer missbräuchlichen Klage bestätigt. Dann würde er die Bundesregierung zur Stellungnahme auffordern. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema, und das hat mit der Schreckensnachricht von der diesjährigen islamischen Pilgerreise nach Mekka zu tun. Viele haben das wahrscheinlich schon gehört. 1300 Menschen sind nach Angaben von Saudi-Arabiens Behörden infolge von Hitze gestorben. Also eine gigantische Tragödie, auch weil sich wieder die Ungerechtigkeit in solchen Katastrophen zeigt. Denn es sind vor allem die armen TeilnehmerInnen gestorben, die der Hitze schutzlos ausgesetzt waren, weil sie unter anderem weniger Zugang zu Wasser und Kühlräumen hatten. Aber extreme Temperaturen haben sich auch um den Erdball gezogen im Juni. Und es gab jetzt eine Untersuchung des Thinktanks Climate Central, die zu dem Ergebnis gekommen ist, mehr als die Hälfte der Menschheit war betroffen von extremer und vom Klimawandel befeuerter Hitze im Juni, nämlich fast 5 Milliarden Menschen weltweit. Analysiert haben die WissenschaftlerInnen speziell den 9-Tages-Zeitraum vom 16. bis zum 24. Juni.
Besonders viele Menschen waren in Indien betroffen, nämlich 619 Millionen. Und danach kamen China, Indonesien, Nigeria, Brasilien, Bangladesch und die USA. Europa wurde in der Studie nicht nach einzelnen Ländern ausgewertet, sondern als ganzer Kontinent, beziehungsweise noch ohne Russland. Das liegt ja nur zu kleinen Teilen auf dem europäischen Kontinent. Und hier waren demnach insgesamt 152 Millionen Menschen von Extremhitze betroffen. Und solche Untersuchungen werfen immer wieder einen Blick darauf, was Klimakrise wirklich heißt, ne? Also nämlich nicht irgendwie ein Problem für die Natur oder für irgendwie Eisbären, sondern halt ganz konkret für unsere Gesundheit. Denn Hitze verschärft eben alle möglichen Krankheiten, beziehungsweise stellt ab einem bestimmten Punkt auch schon für sich genommen eine massive Gefahr dar, selbst für ansonsten gesunde Menschen. Und davor hat auch Copernicus, also der EU-Erdbeobachtungsdienst, neulich schon mal gewarnt. Die haben da so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt und ermittelt, dass in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 20 Jahren, die hitzebedingte Mortalität in Europa um 30% gestiegen sei. Und in Deutschland ermittelt das Robert-Koch-Institut mittlerweile regelmäßig die Zahlen für Hitzetodesfälle. Und auch hier sterben jetzt schon jedes Jahr tausende Menschen infolge von Hitzewellen. Letzten Sommer waren es 3200 Menschen laut RKI und im Jahr davor sogar noch mehr, 4500.
Es gibt natürlich Wege, das Problem einzugrenzen. Allen voran logischerweise die rapide Senkung der CO2-Emissionen auf null. Aber auch die Anpassung an die Hitze ist in gewissem Ausmaß möglich. Zum Beispiel heizen sich Städte weniger auf, wenn es viel Grün, Frischluftschneisen, Schattenareale und gute Gebäudedämmung gibt. Und dann kann man auch im Akutfall noch einiges tun, aber das muss natürlich vorbereitet werden. In Frankreich zum Beispiel gibt es in Rathäusern Register für besonders gefährdete Personen, wie zum Beispiel alte Menschen. Und wenn es heiß ist, werden die dann angerufen oder besucht, um eben sicherzugehen, dass es denen gut geht. Auch Deutschland beginnt langsam mit der Vorbereitung auf die heißer werdenden Zeiten. Im vergangenen Jahr hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD einen ersten Hitzeschutzplan vorgestellt. Ja, besser spät als nie, ne? Sagen wir mal so.
Sagen wir und kommen zum nächsten Thema. In Deutschland gibt es 398.000 Straßen, davon 400 Bundesstraßen und 120 Autobahnen. Also das Autobahnnetz hierzulande ist das zweitgrößte in Europa nach dem spanischen und es soll noch wachsen. Das Verkehrsministerium plant laut dem Bundesverkehrswegeplan 850 Kilometer neue Autobahnen zu bauen. Und das wird viel teurer als bislang angenommen, sagen jetzt ForscherInnen vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Die haben jetzt am Montag eine entsprechende Studie vorgestellt. Ein Auftrag wurde die gegeben vom BUND, von Verdi, von der Klimaallianz und dem ACE Autoclub Europa. Und die ForscherInnen, die kommen zu dem Ergebnis, dass diese Straßenausbaupläne nicht nur viel teurer würden, sondern unterm Strich sogar unwirtschaftlich wären. Denn die Berechnungen für die Kosten, die stammen aus dem Jahr 2016 und alle Preise sind seitdem ja nicht nur massiv gestiegen, sondern auch Klimafolgeschäden werden ja mittlerweile viel, viel höher beziffert als noch vor 8 Jahren.
Unterm Strich würde der Autobahnausbau, so wie er im Bundesverkehrswegeplan steht, die ursprünglich veranschlagten Mittel um 40%, also um 110 Milliarden Euro, übersteigen, sagen die ForscherInnen in der Studie. Wir wollen uns mal die Details angucken. Der Bundesverkehrswegeplan regelt ja nicht nur den Straßenbau und die Instandsetzung in Deutschland, sondern alle Verkehrswege, also auch die Schiene und die Wasserstraßen. Der aktuelle Plan gilt seit 2016 und noch bis 2030 und sieht Investitionen von 270 Milliarden Euro insgesamt vor. Also über den gesamten Zeitraum von 14 Jahren. Diese Investitionen sollen, wie gesagt, Neubau und Instandsetzung beinhalten. Von den 270 Milliarden sind 133 Milliarden für Straßen vorgesehen, 112 Milliarden für die Schiene und 25 Milliarden für die Wasserstraßen. Also schon mal mehr Geld für Straßen als für Schienen, entgegen der Versprechungen der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, wo es heißt, es solle deutlich mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden. 850 Kilometer Autobahn soll, wie gesagt, bis 2030 gebaut werden. Außerdem 3000 Kilometer neue Bundesstraßen und 2000 Kilometer Ausbau bzw. Erweiterung von bestehenden Straßen. Und dafür sind insgesamt 53,7 Milliarden Euro vorgesehen.
Und das, sagen die ForscherInnen, ist überhaupt nicht zu schaffen. Weder mit dem veranschlagten Budget, weil das viel zu niedrig sei, noch von den Planungskapazitäten her, weil ja auch da Personalmangel herrscht. Und so sind die Vorhabenträger, also die Projektträger, könnte man auch sagen, die vom Bund mit der Umsetzung beauftragt wurden, also zum Beispiel die Autobahn GmbH, auch nach Einschätzung des Bundesrechnungshofs zum Teil völlig überfordert und die Pläne zum Teil, Zitat, gänzlich unrealistisch, also vom Zitat vom Bundesrechnungshof. Und so waren zum Beispiel mit Stand von vor 2 Jahren, als die Daten erhoben wurden, erst 2% der neuen Straßen in Betrieb. 9% befanden sich in der Bauphase, 17% bzw. 31% befanden sich in der Planfeststellungs- bzw. Planungsphase. Und 41% waren noch komplett ohne Planung. Und bis 2030 sind ja nur noch 6 Jahre.
Ja, das könnte knapp werden. Davon abgesehen, dass die Ziele im Bundesverkehrswegeplan also offenkundig unrealistisch sind, sagen die Verbände, die die Studie in Auftrag gegeben haben, dass sie auch politisch unverantwortlich sind, vor allem natürlich wegen der Klimaziele. Das ist ja auch nicht überraschend, das haben die Verbände auch schon vorher gesagt, aber jetzt gibt es eben eine ausführliche Datengrundlage und vor allem angesichts des Kürzungshaushalts, über den die Bundesregierung ja gerade verhandelt, ist auch durchaus der finanzielle Aspekt relevant. Also die Handlungsempfehlungen, die die Autorinnen aus ihren Ergebnissen ableiten, sind klar. Sie empfehlen, Teile des Verkehrswegeplans großzügig zu streichen. Der Plan sei insgesamt einfach viel zu groß. Sie empfehlen, nicht immer nur neu zu priorisieren, was bisher dem Vorgehen entspreche und eher zu Chaos führe, sondern stattdessen eben die Schiene stärker auszubauen und im Bereich der Straßen einfach wegstreichen. Und sie weisen auch darauf hin, wenn man das jetzt nicht macht, also wenn man weiter am teuren Straßenausbau festhält, dann wird die Situation ja auch nicht besser. Also wenn man das Schienennetz nicht jetzt ausbaut, sondern irgendwann später, wird es tendenziell ja noch teurer und auch die Klimafolgeschäden werden immer teurer, je weniger Klimaschutz wir jetzt voranbringen.
Und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de.
Vielen Dank an Uwe Müller-Zern, Bodo Schubert, Jeanette Lechner und Markus Eickmann, die uns mit Spenden unterstützen.
Danke auch von mir und ciao, schönes Wochenende.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.